Ja, was ist verkehrt mit der Globalisierung? Ich meine, mit der Globalisierung ist eigentlich gar nichts verkehrt. Globalisierung ist für mich Teil der menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, dass die alten Schranken zwischen den Völkern, zwischen den Kulturen abnehmen, zurückgehen. Ich glaube, der Globalisierungsbegriff, den du jetzt meinst, darf ich du sagen? Ist das okay?
Ja? Kein Problem.
Okay. Der Globalisierungsbegriff, den du ansprichst, ist ein sehr spezieller Globalisierungsbegriff. Er meint die Globalisierung der Bedingungen des persönlichen Profits, des Kapitals, der wirtschaftlichen Deregulation, der Finanzspekulation. Und was wir erleben, warum alle Welt von Globalisierung spricht, obwohl dieser ganz spezielle Globalisierungsbegriff gemeint ist, ist eine Absolutsetzung dieses Begriffs, die eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist, die nur daher kommt, dass unsere Bewegung, die soziale Bewegung, die Linke, sehr schwach ist und noch gar keine eigene Vorstellung von ihrer Globalisierung hat, die sie eigentlich haben möchte. Ich glaube, dass, also ich persönlich, ich muss vielleicht vorwegschicken, ich spreche nicht für IPPNW Deutschland, das darf ich nicht tun, ich habe kein Mandat dafür, sondern ich bin delegiert als Beobachter zu diesem Kongress, aber das ist vielleicht eine andere Frage, aber das muss ich vielleicht etwas vorwegschicken, um Missverständnisse zu vermeiden. Also meine persönliche Ansicht, es fehlt noch eine eigene Vorstellung davon, was wir an Globalisierung haben möchten. Und ich glaube auch nicht, dass Globalisierung die völlige Gleichmachung aller bedeutet und das völlige Niederreißen aller Grenzen bedeutet und das Nichtrespektieren der Eigenartigkeit und der Individualität anderer bedeutet. Ich glaube nur, dass Globalisierung eigentlich bedeutet, dass immer mehr gemeinsame Bedingungen für alle Menschen entstehen, eben entsprechend diesem Begriff von einer Welt. Wir leben immer mehr in einer Welt. Wir haben immer mehr die Kommunikationsmedien, schnelle Verkehrssysteme, dass theoretisch wir sehr schnell innerhalb weniger Stunden von Europa nach Lateinamerika, nach Brasilien gelangen können. Wir können jetzt sofort, theoretisch, wenn hier der richtige Strom angeschlossen ist, könnte das sofort in Europa gehört und gesehen werden. Das ist eben Globalisierung, aber das ist nichts, aus meiner persönlichen Sicht, nichts an sich Schlechtes, sondern schlecht ist diese spezielle Globalisierung, die wir im Moment erleben. Deregulation, aber das ist nochmal ein Problem. Deregulation heißt eigentlich auch die Deregulation eben, die Entregulierung der Dinge, die wichtig sind für unser Leben, die zum Schutz der Gemeinschaft, der schwächeren Teile der Gemeinschaft da sind. Und das ist eben das Problem mit der herrschenden Globalisierung, dass sie die Gräben zwischen den Menschen gar nicht zuschüttet und die Menschen näher zusammenbringt, sondern sie vertieft tatsächlich die Gräben und verschlimmert die Unterschiede und die Kluft zwischen den Menschen. Und diese Geschwindigkeit, von der ich gerade gesprochen habe, also dass wir schnell von Europa nach Brasilien gelangen können und dass sofort hier gehört werden kann, was in Europa gesprochen wird, das gilt ja nicht für alle Menschen. Das gilt ja für einen ganz winzig kleinen Teil der Menschen, der davon profitiert, von dieser Art der Globalisierung. Und es zeigen ja alle Zahlen der UNO, wer sich dafür interessiert, kann das wissen und kann das seit langem wissen, dass diese Kluft immer weiter auseinandergeht. Das heißt, wir haben es mit einem ganz irreführenden Begriff und vor allem mit einer ganz irreführenden Benutzung dieses Begriffes Globalisierung zu tun. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie bisher geht, gesteuert von den wenigen ganz großen Profiteuren und von ihren Institutionen, und aus ihren Ländern, dazu gehört unser Land auch, Deutschland, sind nicht nur die USA, sind eben die Wirtschaftsmetropolen, dann werden tatsächlich die Grenzen und die Klüfte zwischen den Menschen, zwischen den Völkern, zwischen den Gesellschaften, zwischen den Kulturen immer größer anstatt kleiner. Wie können wir Brücken bauen? Ja, das ist eben auch sehr stark unser Anliegen als Friedensbewegung. Wie können wir Brücken bauen? Denn daraus ist die IPPNW ja einstmals entstanden. Wenn ich an der Stelle kurz ausholen darf zur Geschichte der IPPNW. Wir sind eine internationale Friedensorganisation von Ärzten gegründet, 1980. Das war also auf dem Gipfelpunkt des Kalten Krieges. Da haben sich Ärzte, berühmte Kardiologen aus der Sowjetunion und aus den USA, getroffen auf einem Ärztekongress, Kardiologenkongress, haben festgestellt, dass sie aus völlig verschiedenen Welten kommen. Die Welten stehen sich waffenstarrend gegenüber, bedrohen sich gegenseitig, und wenn diese Bedrohung ausbricht, wenn der Konflikt offen ausbricht, dann wird die ganze Welt untergehen, weil ich meine, dieser Begriff des Overkill ist gut bekannt, ich brauche das hier nicht zu erläutern. Und dass es eigentlich unsinnig ist, haben sie sich damals als Ärzte gesagt, und dass sie eben Brücken bauen wollen zwischen diesen Welten. Das war die IPPNW-Idee, Brücken zu bauen zwischen den Welten. Das war sehr schwierig damals gewesen, weil es wirklich zwei Welten waren, die nicht nur sich in massiver Drohhaltung und in lebensgefährlicher Drohhaltung gegenübergestanden sind, sondern die voneinander auch nichts wussten und nichts wissen wollten. Und das war eben die Idee der IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Brücken zwischen diesen beiden Welten zu bauen. Es hat sich sehr bald herausgestellt, dass es eigentlich auch nur ein Entweder-Oder gibt, also entweder sich zu beteiligen an der immer schärferen Eskalation dieses Konflikts und dem Versuch, den anderen totzuschlagen, oder zu sagen, nein, ich möchte in Dialog mit den anderen treten, ich möchte erst mal kennenlernen. Es fingen dann also gegenseitige Besuche an. Daraus wurde eine weltweite Ärzteorganisation, heute präsent in 60 oder 70 Ländern mit nationalen Sektionen. Und für diesen Versuch, Brücken zu bauen, haben wir ja dann 5 Jahre später, 1985, den Friedensnobelpreis bekommen. Ich glaube, dass die Aufgabe sich heute allerdings doch erheblich anders stellt. Ich glaube, eines hat sich nicht verändert. Wir haben es nach wie vor mit zwei Welten zu tun, die sehr wenig voneinander wissen und in vielen Dingen auch wenig voneinander wissen wollen. Vor allem wir aus dem reichen Norden interessieren uns wenig für den Süden, haben wenig Ahnung, was da passiert, wollen es auch gar nicht wissen. Und Porto Alegre ist ein Beispiel dafür. Ich bin völlig beeindruckt. Wir alle sind sehr stark beeindruckt, nachdem wir diesen riesigen Kongress mit doch breiter internationaler Beteiligung erlebt haben, nachdem wir diese sehr starke Emotion erlebt haben, diese hervorragende, mitreißende Stimmung erlebt haben. Zu Hause, die Mitglieder unserer eigenen Organisation haben gar keinen Schimmer davon, aber da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Wie bauen wir da Brücken? Ich glaube, die Idee dieses Kongresses ist dazu sehr, sehr gut, und davon können wir als Friedensorganisation auch lernen. Denn der Kongress thematisiert aus meiner persönlichen Sicht, ich muss hier leider wieder die Einschränkung machen, aus meiner persönlichen Sicht thematisiert eines der Hauptprobleme. Das wird hier mit dem Schlagwort Neoliberalismus bezeichnet. Es ist für mich ein bisschen schwierig, mit diesem Schlagwort zu operieren, weil zu Hause in Deutschland unsere eigenen Mitglieder nur zum kleinen Teil sich was vorstellen können, was Neoliberalismus bedeutet. Manche ärgern sich auch, wenn man das Thema anspricht. Die sagen dann, ach, das ist irgendwie so ein Slogan der Linken mit Neoliberalismus, wollen das nicht so richtig wissen. Aber ich glaube, der Begriff ist schon richtig. Man muss sich das schon näher anschauen. Wir gucken einfach mal, was damit gemeint ist. Gemeint ist damit, was hier auf dem Kongress auch besprochen wurde, die wirtschaftliche Deregulation. Das heißt also, die möglichst grenzenschrankenlose Freiheit für Profitinteressen, für Privatinteressen, für Partikularinteressen, für die Interessen der transnationalen Konzerne, für die Interessen derjenigen Staaten, wo diese transnationalen Multis ihre Basis haben, also die industriellen Metropolen USA, Deutschland, Frankreich und so weiter. Japan gehört natürlich auch dazu. Also die schrankenlose Freiheit für Einzelne ganz wenige, und dazu wird alles niedergerissen, was bisher das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen, von Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten, unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichen Voraussetzungen ermöglicht hat. Das heißt, alle Sozialstandards, Sozialsysteme wie insbesondere Bildungssystem, Gesundheitssystem selbstverständlich auch, ökologische Standards werden niedergerissen. Das bedeutet ja Deregulation. Das sind ja die Vorschriften, die gemacht wurden, um eine Organisation wie die Welthandelsorganisation zu gründen, die WTO. Und das ist auch dieses Eigenartige an dem Begriff Neoliberalismus, der eigentlich auch nicht ganz richtig ist. Er suggeriert so Freiheit, Liberalismus, Freiheit. Aus meiner Sicht ist es Quatsch. Es ist ein System strengster Vorschriften, schärfster Strafen. Wer also die Vorschriften des Regulatoriums der WTO nicht befolgt, wird schärfstens bestraft, wird mit dem wirtschaftlichen, existenziellen Tod bestraft und mit dem Ausschluss aus der WTO. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Liberalismus, aber es ist eben auch so eine herrschende Begriffsbildung, mit der wir es zu tun haben. Und ich glaube, um darauf zurückzukommen, dass dies durch den Kongress hier sehr zu Recht, sehr richtig thematisiert wurde, genau dieses Problem, es stand ja im Mittelpunkt dieses Kongresses. Und das ist eben im Norden bei uns zu Hause einfach nicht klar, ich sage mal nicht bekannt. Das Problem ist aber nicht, dass es intellektuell nicht bekannt wäre. Es ist nicht bewusst, es wird nicht empfunden, es ist nicht in den Herzen bekannt, was da für ein Problem besteht. Denn wir zu Hause profitieren einfach nach wie vor überwiegend von dieser Art der Freiheit. Wir gehören ja zu den privilegierten Völkern, sage ich mal, obwohl es natürlich auch bei uns zu Hause große Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Und es gibt eine Arbeitslosigkeit und es gibt Ost und West in Deutschland nach wie vor. Da gibt es also nach wie vor tiefe Gräben. Und der Neoliberalismus vertieft auch bei uns die Gräben und erzeugt auch bei uns Gefahren und eskaliert auch bei uns zu Hause Konflikte. Das darf nicht vergessen werden, denn der Neofaschismus, den wir in Deutschland zum Beispiel erleben, der hat sehr viel mit genau denselben Dingen zu tun. Der hat damit zu tun, dass wir in Ostdeutschland nach wie vor 20% Arbeitslosigkeit haben. Das sind marginalisierte Menschen mitten im reichen Deutschland, die schon von Jugend an keine Chance einer sinnvollen, würdigen, gesicherten Existenz haben. Eine linke Alternative scheint nicht mehr zu existieren, denn die Linke scheint bewiesen zu haben, dass sie zum Scheitern verurteilt ist mit dem Untergang des sich links dargestellt habenden Staatssystems DDR. Und daraus resultiert die wütende, auch uninformierte Suche nach irgendwas, erstmal nach jemandem, der schuldig ist. Das sind die ganzen aus dem Süden, die da auch noch eindringen und jetzt auch noch die Jobs haben wollen. Und ein eskalierendes Bewusstsein zu versuchen, die totzuschlagen und rauszuschmeißen. Das heißt, also das Problem haben wir im Prinzip auch zu Hause. Aber im internationalen Maßstab ist es, glaube ich, noch wesentlich größer. Und die Eskalation ist noch viel gefährlicher, wenn es so weitergeht wie bisher. Man hat früher immer davon gesprochen, als angefangen wurde, den Nord-Süd-Konflikt zu thematisieren, dass 1/5 der Menschheit, 4/5 aller Ressourcen der Menschheit nicht nur verbraucht, sondern verschwendet, verschleudert, einschließlich der Umweltressourcen, also des Lebensraumes, der begrenzt ist und der irgendwann zu Ende sein wird. Wir haben es heute aber zu tun, das haben wir auf dem Kongress gehört, dass jetzt dieses Fünftel inzwischen schon 86%, also 6/7 aller endlichen, nicht wiederbringlichen Ressourcen unserer Erde verschwendet. Das muss zu Konflikten führen. Der Beginn dieser Konflikte ist im Süden. Das ist eben im Norden auch nicht so klar, dass es im Süden damit anfängt, da wo der Raum am engsten ist, wo ganze Volkswirtschaften niedergehen, in sich zusammenbrechen, der ganze Kollaps der Volkswirtschaften in Ostasien, der katastrophale Folgen nach sich gezogen hat, muss ja zu Katastrophen, zu Zersplitterungen innerhalb dieser Gesellschaften führen. Wir fragen uns immer, woher kommt eine Epidemie ethnischer Konflikte in den 90er Jahren, die bis heute andauert. Wir stehen fassungslos davor, wie kann das sein? Wir neigen im Norden zu einer Psychologisierung dieses Problems, indem wir dann sagen, ja, die im Süden sind irgendwie anders drauf, die sind auch doch irgendwie unterentwickelter als wir und die schlagen sich halt die Köpfe ein, die haben das noch nicht so verstanden. Und Beispiel dafür ist Jugoslawien und Balkan, die waren auch immer schon so etwas unheimlich und unverständlich und da ist das jetzt ausgebrochen. Und nein, Jugoslawien ist genau ein Beispiel dafür. Wenn wir uns wirklich interessieren für die Geschichte Jugoslawiens, dann sehen wir, dass Jugoslawien von genau dem gleichen Mechanismus betroffen war. Es ist den internationalen Finanzinstitutionen, der Weltbank, dem IWF, in die Schuldenfalle gegangen. Das ist schon vor ziemlich langer Zeit passiert. Das ist genauso, wie das die Dritte Weltländer betroffen hat, schon in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre hat es schon angefangen. Und diese Falle ist immer weiter zugeschnappt. Jugoslawien saß ja immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen dem östlichen und dem westlichen Wirtschaftssystem. Diese Falle ist immer weiter zugegangen. Der jugoslawischen Wirtschaft ging die Luft immer weiter aus. Und bis zu einer Situation, das war auch gleichzeitig mit dem Kollaps des Realsozialismus, wo in Jugoslawien auch ein Kollaps da war, verursacht durch eine Überschuldung, durch eine erzwungene Privatisierung innerhalb der jugoslawischen Wirtschaft mit nachfolgender Zerstörung einer ganz hervorragenden sozialen Infrastruktur in Jugoslawien. Es galt das Menschenrecht auf Bildung, auf Alphabetisierung. Das ganze Jugoslawien, was heute so abschätzig als Balkan und Ex-Jugoslawien bezeichnet wird, ist alphabetisiert worden. Kinder sind alle in die Schule geschickt worden. Es wurde eine medizinische Versorgung in diesem Land eingerichtet, die das Menschenrecht auf Zugang zu medizinischer Versorgung garantiert hat. Es wurde von diesem Land geleistet, sehr unterschiedliche Kulturen, die nicht nur sich an unterschiedlichen Volksnamen festgemacht haben, sondern die durch ganz unterschiedliche Religionen geprägt waren, durch eine sehr unterschiedliche Geschichte, unter einem gesellschaftlichen Dach zu vereinen. Das waren ja alles hervorragende Leistungen dieses jugoslawischen Gesellschaftssystems, was dann von Böswilligen immer als Völkergefängnis Jugoslawien bezeichnet wurde, wenn man sich für die Geschichte interessiert. Natürlich gab es Gewalt auch in Jugoslawien, ist aber abwegig. Ja, aber eben alle diese Dinge sind durch die Privatisierung der Wirtschaft in Jugoslawien in sich zusammengebrochen, wurden erzwungen durch Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank wegzunehmen. Und natürlich sind die latent existierenden Konflikte in Jugoslawien dann eskaliert. Das Ganze wurde noch mit Waffen von außen unter Umgehung des UN-Embargos mit 500 Millionen US-Dollar aus Deutschland allein aufgerüstet, der bestehende Konflikt. Und das Ergebnis war der Krieg, den wir dann erlebt haben 1999. Und das ist eben ein Beispiel und ein Zeichen an der Wand für das, was wir zu erwarten haben, die Jugoslawisierung der Welt, wenn das zugrunde liegende Problem nicht thematisiert wird, so wie es hier jetzt auf diesem Kongress thematisiert worden ist. Und das Besondere dieses Kongresses ist, eine andere Welt ist möglich, also nicht nur das Schreckliche und die Bedrohung zu sehen und die ganze Zeit darüber zu sprechen, sondern zu sagen, wir können was anders machen. Und das in einem Ambiente, in einer Umgebung, wo eine anscheinend etwas andere Partei, die PT, ich kann nicht viel darüber sagen, ich möchte auch keine Propaganda jetzt für sie machen, ich kenne sie zu wenig, aber eine offensichtlich etwas anders orientierte Partei eine Umgebung bietet, einen Raum bietet, in dem man sich auch entfalten kann, in dem man sich auch mal hinsetzen kann und es schön hat, das ist was ganz Wertvolles und wir werden zu Hause also versuchen, davon zu berichten und unsere Mitglieder dafür zu interessieren, weil also ich persönlich schon einen wichtigen Zusammenhang zu Friedensfragen sehe, wie ich gerade versucht habe zu erläutern. Zumal ich glaube, es gibt drei Gründe dafür, warum die Friedensbewegung nicht oder fast nicht repräsentiert ist. Hier den einen habe ich schon versucht zu schildern, also eine Ignoranz bei uns zu Hause, in unserer eigenen Organisation, in unseren eigenen Zusammenhängen. Es gibt auch eine traditionelle Trennung der Sektoren der sozialen Bewegung. Die Friedensbewegung kümmert sich um Friedensfragen und die Psychologie der Konflikte und ignoriert den wirtschaftlichen Kontext. Und genauso gibt es das aber auch von der anderen Seite, von der Seite, die sich mit gesellschaftliche Gerechtigkeit mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt, auch ein bisschen Ignorieren des anderen Sektors. Zweiter Grund ist, dass es zu Hause so gut wie keine Ankündigung dieses Kongresses gab. Ich habe versucht, schon hier das auch zu sagen und zu kritisieren. Es ist mir selber nicht klar, warum eigentlich, denn Le Monde Diplomatique hat zum Beispiel eine Kooperation mit der deutschen Taz. Das ist so eine grün-alternative Tageszeitung. Ich würde sie nicht mehr als links bezeichnen, weil sie sich auch an der Jugoslawien-Kriegsvorbereitung beteiligt hat. Aber jedenfalls, es gab keine Ankündigung aus nicht klarer Ursache. Man muss direkt mal fragen, ob es unerwünscht war, dass sich Deutsche und dass die Friedensbewegung sich beteiligt. Und das Dritte ist eben, ich glaube, auch von Seiten hier der Veranstalter, und zwar auch der lokalen Veranstalter in Brasilien, gibt es ein bisschen zu wenig Bewusstsein auch für dieses Problem. Also wenn im ganzen Konferenzprogramm das Wort Krieg nicht auftaucht und der Begriff NATO nicht existiert. Ja, aber das bewegt sich dann so auf Workshop-Ebene und es heißt eher Plan Colombia. Und das heißt, also im großen Programm bei den Konferenzen gibt es den Begriff Krieg nicht. Es gibt ein Unterthema von Political Power and Ethic of the New Society. Da ist ein kleines Unterthema Konfliktmediation und Friedensentwicklung. Ja? Aber Krieg, und Krieg ist ein Problem. Und wir hatten 1999 einen Krieg, der wurde von der NATO gemacht. Und es muss auch diskutiert werden, dass die NATO auch nicht irgendetwas auf der Seite ist, sondern ich denke Neoliberalismus, wirtschaftliche Interessen und ein riesiges Militärbündnis, das sich ganz ausdrücklich mit seiner eigenen Programmatik darauf einstellt, diese wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen, das hängt ganz eng zusammen. In den neuen Leitlinien der deutschen Bundeswehr steht drin, Zugang zu Märkten und Rohstoffen, freier Zugang zu Märkten und Rohstoffen. Ja, da haben wir es doch ausdrücklich stehen und es muss auch von Seiten derer, die sich hier mit Neoliberalismus und mit Wirtschaftsfragen auseinandersetzen, gesehen werden. Ich glaube also, wir haben es mit drei Defiziten zu tun und ich persönlich würde mich sehr stark dafür aussprechen, diese auch in diesem Sinne Brücken zu schlagen und Verbindungen herzustellen. Ich glaube, der Beginn hier in Porto Alegre ist sehr gut, weil ein Kern geschaffen wurde, wo es auch funktioniert, wo eine Gruppe da ist wie die PT, die die Kraft hat, sowas in Gang zu setzen. Und so ein Kern, der muss auch unbedingt weiterentwickelt und gepflegt werden, auch wenn die Internationalisierung noch nicht so hundertprozentig ist. Ne? Das ist ein brasilianisches, lateinamerikanisches Übergewicht von 90%. Wir sollten in Zukunft dahin kommen, dass in allen Kontinenten solche Foren stattfinden und es von allen Seiten wahrgenommen wird und auch eine Öffnung hier seitens der Veranstalter stattfindet, aber so einen Ansatz zu machen, da wo es möglich ist, wo es geht, das halte ich für richtig.